Ihr lieben Geschwister, seid herzlich gegrüßt. Aus Zwickau. Oder bei uns sagt man Glück auf, weil wir eine Bergbautradition haben. Und da ist der Gruß Glück auf. Ja, ich habe den Herrn gefragt, was er sagen möchte, wenn wir hier sind heute. Und also irgendwie klingt das da vorne ganz komisch, kann das sein? Irgendwie so, wie so durch ein Ofenrohr. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, ja. Ja, jetzt ist es besser. Ja, so ist besser, ja. Irgendwie hat was.
Die sind aus.
Okay. Ja, ich glaube, der Herr hat mir eine Passage gezeigt in der Schrift und ich habe ernsthaft nachgedacht und überlegt, dass wirklich so der Plan ist von Gott. Und das bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du Gnade gibst, dass du mir Gnade schenkst zu sprechen und dass du das sagst, was du sagen möchtest durch mich. Und ich gebe dir mein Herz, Herr, und ich bete, dass du Gnade gibst, das Richtige zu sagen und auch in der richtigen Art und Weise. Ich danke dir, dass du uns so lieb hast, Jesus. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du dein Werk tust heute Morgen. Ja, das ist wirklich mein Wunsch, dass der Heilige Geist redet. Also bevor ich zu dieser Schriftstelle komme, wo ich glaube, dass die der Herr mir gegeben hat, möchte ich bei grundsätzlichen Dingen beginnen, damit das Ganze ein rundes Bild ergibt. Es geht um Gemeinde und Gemeindebau. Wir haben gestern gesprochen über die Beziehungen in der Gemeinde. Und wir sehen da in der Bibel ein starkes Vorbild in der Apostelgeschichte, wie die ersten Gemeinden das gelebt haben. Und das Ganze basiert auf dem Bund, den wir haben in Jesus. Und deshalb möchte ich beginnen mit dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und möchte etwas erklären zum Bund allgemein. Also das finden wir 1. Mose 15, diese Passage, wo Gott mit damals noch Abraham einen Bund schließt. Das lese ich uns mal vor, 1. Mose 15, ab 7. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte: Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm: Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe, da ein rauchender Ofen, eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Also es ist eine Passage in der Schrift, wo wir erstmal im ganz Allgemeinen erfahren, wie ein Bund geschlossen wurde. Und wenn wir Jesus nachfolgen und Gemeinde bauen, dann brauchen wir Offenbarung, was ist ein Bund. Und ganz besonders brauchen wir das, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, wo Versprechen oder Verträge alle nur noch eine relativ kurze Halbwertszeit haben. Und wo es uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir nur einen Handyvertrag abschließen, wenn wir wissen, wie schnell komme ich da wieder raus. Und hat das minimalen Aufwand, wenn ich mich jetzt hier festlege, dass ich das auch wieder verabschieden kann, wenn es mich nervt, wenn es unangenehm wird oder wenn es nicht passt. Und wir haben ja dieses abartige Verständnis über Ehe oder Partnerschaft in der Welt. Und das ist irgendwas auf Zeit oder so lange, wie es halt funktioniert. Und dann, ja, wir passen nicht mehr zueinander, wir haben uns auseinandergelebt, wir trennen uns. Deshalb brauchen wir umso mehr Offenbarung, was ist ein Bund? Und hier ist eine Passage in der Schrift, wo wir sehen, wie ein Bund geschlossen wurde in dieser Zeit, auch in dieser Kultur. Also wir haben gelesen, dass Gott gesagt hat, dass er verschiedene Tiere genommen hat und diese Tiere in der Mitte zerteilt hat und die rechts und links aufgelegt hat. Auf den Boden. Und das ist das Muster, wie man einen Bund geschlossen hat zu dieser Zeit. Das Blut der Tiere floss in die Mitte. Und die beiden, die den Bund miteinander geschlossen haben, sind nacheinander zwischen den Tieren hindurchgelaufen. Gibt es auch noch eine Passage in den Propheten, wo das ähnlich beschrieben wird. Und wir sehen, hier schließt Gott einen Bund mit Abraham. Und im letzten Vers können wir das lesen, dass Gott wie ein rauchender Ofen oder wie eine Feuerfackel zwischen den Stücken hindurchfuhr. Und das Schließen eines Bundes hat eine viel tiefere und breitere Dimension als ein Vertrag oder eine Partnerschaft. Bündnispartner haben zu dieser Zeit verstanden, wenn wir einen Bund miteinander schließen, dann gehöre ich und alles, was mir gehört, dem anderen. Und alles, was dem anderen gehört, bis hin zu seinem Leben, gehört mir. Und dass da Tiere geteilt wurden in der Mitte, das ist ein Symbol dafür, dass die beiden, die einen Bund miteinander schließen, so weit gehen, dass sie sagen, ich gebe mein Leben vollkommen in deine Hand oder gebe mein Leben völlig auf. Ich sterbe für dich und du stirbst für mich. Und der Tod der Tiere ist so der stellvertretende Tod der Bündnispartner, die das miteinander eingehen. Und dann wissen wir aus dem Neuen Testament, dass dieser Bund, den hier Gott mit Abraham geschlossen hat, ein ewiger Bund ist. Es ist ein ewiger Bund. Kurz danach, Kapitel 17, bekommt Abraham dann den Namen Abraham. Und Abraham heißt wohl übersetzt hoher Vater. Und Abraham heißt Vater einer Menge. Das also hat eine Bedeutung, dass er von Gott einen anderen Namen bekommt. Auch seine Frau Sarai heißt dann Sarah. Und die Stelle wollen wir uns noch anschauen. 1. Mose 17, Vers 19, dass ihr das seht, dass Gott das 1. Mose 17, 19, und Gott sprach, nein, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Und weil Gott hier sich festgelegt hat und gesagt hat, das ist ein ewiger Bund, hat es was mit uns zu tun. Jetzt, heute, hier. Dieser Bundesschluss ist ein Fundament für uns heute hier. Dass Gott das Abraham und Isaak versprochen hat und ihren Nachkommen ewig. Und wir sind geistlich ihre Nachkommen. Ich glaube, dass in einer gewissen Weise man Bund nicht abschließend erklären kann, sondern dass wir über das Thema Bund Offenbarung brauchen und dass der Geist Gottes uns das irgendwie erleuchten muss. Dass wir das erfassen können, welche Tragweite hat ein Bund. Weil auf dieser Basis ist nachvollziehbar, dass Gott später Abraham fragt, ob er seinen verheißenen Sohn Isaak, auf dem die ganze Verheißung lag, bereit ist zu opfern. Weil Gott hat mit ihm einen Bund. Und Bündnispartner wissen, der andere hat einfach ein Recht auf alles, was mir gehört. weil wir diesen Bund miteinander haben. Im Urtext ist es so, dass ein Bund im wahrsten Sinne des Wortes geschnitten wird. Man tut einen Bund schneiden. Und zu einem Bundesschluss gehörte immer ein Opfer, ein stellvertretendes, und es gehört immer Blut. Und auf dieser Grundlage konnte Gott Abraham das fragen. Und auf dieser Grunde war Abraham in der Lage, gehorsam zu sein und war tatsächlich bereit, seinen Sohn zu opfern. Weil auch Abraham verstanden hatte, ich habe einen Bund mit dem Herrn. Und in einem Bundesschluss kommt die Variante nicht vor, dass das einer bricht. Und das gibt uns immense Sicherheit. Gott hat sich hier festgelegt und mit Abraham einen ewigen Bund geschlossen. Und er wird diesen Bund niemals brechen. Niemals. Wir sehen, dass Abraham mindestens 4-mal massiv geprüft wurde, auch in seinem Glauben. Und dass Glauben und Nachfolge einen Preis hat. Und das Neue Testament nennt ja Abraham unseren Vater im Glauben. Und nennt sogar Sarah unsere Mutter im Glauben. Können wir finden im Hebräerbrief. Und deshalb ist es überhaupt von enormer Bedeutung, was hat Abraham getan, wie er hat auf Dinge reagiert und wie war er gehorsam, was hat er gemacht. Und das möchte ich nur kurz erwähnen. Also da gab es, denke ich, mindestens 4 starke Prüfungen. Die erste Geschichte, dass Gott Abraham gerufen hat, sein Land zu verlassen und seine Verwandtschaft. Das war 1. Mose 12, finden wir das, dass Gott gesagt hat, mach dich auf und geh in ein Land, was ich dir zeige. Das war die erste große Krise oder der erste große Test. Abraham hat sein Land, seine Verwandtschaft verlassen, sein vertrautes oder gewohntes Umfeld, seine ganze materielle Sicherheit und war Gott gehorsam, hat es getan. Dann glaube ich, dass eine starke Prüfung oder eine starke Glaubenskrise war für Abraham, wo er richtig sich verhalten hat, dass es eine Trennung gab zwischen ihm und seinem Neffe Lot. Ich denke, dass sie eine starke Beziehung hatten und Lot ist ja immerhin mit Abraham mitgezogen, obwohl ja Lot als eigenständige Person diesen Auftrag von Gott gar nicht hatte. Aber Lot ist mitgegangen und wäre der mögliche Erbe auch gewesen von Abraham, wenn Abraham was zugestoßen wäre, und war sein Glaubensgenosse, sein Gegenüber auch. Und dann kennt ihr diese Passage, wo die Hirten in Streit geraten und nicht genug Weideland da ist für das viele Vieh. Und Abraham absolut vorbildlich sagt, wähle du, wo du hingehst, und ich nehme dann das, wo noch Platz ist. Das zeigt etwas, Abraham hatte einen Bund mit Gott. Deshalb war er in totaler Sicherheit, wenn der Lot jetzt sich die ganzen schönen Stücke nimmt und für mich bleibt nur noch das felsische Land, wo nicht wächst, kein Problem, ich habe einen Bundesgott. Das ist echte Sicherheit. Und jemand sagen kann, hier ist nicht genug Weideland, wähl du und ich gehe dann in die andere Richtung. Das ist gewaltig. Also wir würden schon irgendwie sehen, dass wir da noch unsere guten Stücke auch sichern oder irgendwie unsere Sachen da ins Trockene bringen. Und letzten Endes wird Lot das zum Verhängnis, weil er sieht zwar die grünen Wiesen und alles, aber am Ende geht er ja in die Stadt, die dann untergeht. Ich denke, eine dritte Prüfung für Abraham war, dass er seinen Plan hatte mit Ismael und Gott gesagt hatte, nein, das ist nicht der Plan. Da kommt ein Isaak und auf dem ist die Verheißung. Das finden wir 1. Mose 17. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach zu seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah einen 90-Jährigen etwa gebären. Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Und Gott sagt, nein, Sarah, deine Frau, wird einen Sohn gebären. Also da gab es eine Planänderung in Bezug auf Ismael. Und dann natürlich, was ich schon erwähnt habe, dass Gott fragt, wirst du Isaak opfern? Und Abraham war bereit dazu, weil er in einem Bund war mit dem Herrn. Und im letzten Moment greift Gott da ein Sie waren ja 3 Tage unterwegs. Ich denke, dass der Sohn Isaak in einem Alter war, wo man sich mit ihm unterhalten konnte und auch Isaak schon verstanden hat. Warum bin ich jetzt mit dem Vater unterwegs? Das ist jetzt nicht bloß ein bisschen ein Ausflug oder eine Wanderung. Und hat, das können wir anhand der Frage ablesen, dass er den Vater fragt, wo ist das Holz und das, was man zum Opfern braucht. Das heißt, Isaak wusste, was gehört zum Opfern. Und im letzten Moment, wo Gott gesehen hat, Abraham ist bereit, schreitet da ein. Und dieser weite Bogen im Wort hin zu dem Bund in Jesus, können wir dann sehen, dass Gott seinerseits seinen Sohn tatsächlich geopfert hat. Aber das geht zurück auf diese Begebenheit mit Abraham. Und wir leben in diesem neuen Bund. Und dann spricht ja das Neue Testament davon, im Hebräerbrief finden wir das, irgendwo weiter hinten habe ich die Stelle, aber wir finden das im Hebräerbrief, da steht, der alte Bund ist dem Verschwinden nahe. Ich glaube Hebräer 8 irgendwo. Dass der alte Bund dem Verschwinden nahe ist und der neue Bund mit Jesus an diese Stelle getreten ist. Und dieser Bund, wo der Hebräerbrief sagt, da ist dem Verschwinden nahe, das ist nicht der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, sondern das ist der Bund mit Mose, der Bund des Gesetzes. Und zu diesem Bund hat auch Gott nie gesagt, dass da ewig ist. Das ist wichtig zu unterscheiden. Wir haben einen ewigen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und dieser Bund hatte Charakter des Neuen Testaments. Dieser Bund war gegründet auf Glauben und Gnade. Es steht ganz klar geschrieben, Abraham wurde sein Gehorsam zur Gerechtigkeit gerechnet. Und der Bund, der dem Verschwinden nahe ist, ist der Bund mit Mose, weil Gott durch Mose das Gesetz gegeben hat auf Stein. Aber wir leben jetzt in einem Bund mit Jesus. Und da sagt das Wort, dass jetzt das Gesetz auf unsere Herzen geschrieben wird. Aber die Grundlage ist der Bund. Diese unauflösbare Verbindung, was viel mehr ist als ein Vertrag oder eine Partnerschaft oder wir kommen halt mal überein. Und wenn wir das Verständnis über den Bund wächst und da mehr Offenbarung haben, daraus können wir erkennen, was wirklich Gemeinde ist. Weil wir sind hier zusammen auf der Basis eines Bundes. Und da gab es ein Opfer und da floss Blut. Und das alttestamentliche Bild ist, dass Gott gesagt hat, opfer mir deinen Sohn. Und als Bündnispartner von Abraham hat er für seine Nachkommen seinen Sohn tatsächlich geopfert. Hat Jesus als seinen eigenen Sohn hergegeben. Und im Hebräerbrief steht, Jesus ist jetzt mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste gegangen, was nicht mit Menschenhand gemacht ist, in das himmlische Heiligtum und hat ein für alle Mal ein vollkommenes Opfer gebracht und Sühnung erworben für uns. Und das bedeutet, wir leben in diesem neuen Bund durch Christus und dieses Blut spricht besser als das Blut von Böcken und Stieren, so steht es im Hebräer. Und der Hebräerbrief sagt klar, dieses Blut von Böcken und Stieren, das konnte nie Sünde tilgen, es konnte lediglich Sünde zudecken. Aber das Blut Jesu hat uns ein für alle Mal gerecht gemacht. Das heißt, in dieser Bundesbeziehung sind wir mit unserem Gott. Und das hat schon bei Abraham begonnen und Gott hat diese Linie verfolgt. Und Jesus hat diesen Bund mit Mose erfüllt, hat das Gesetz erfüllt an unserer Stelle, weil wir dazu niemals in der Lage wären. Die Leute damals waren es nicht und wir heute auch nicht. Und das bedeutet, wir sind also in dem Bund mit Christus und das bringt uns in so eine tiefe, unauflösbare Beziehung. Und das hat eben etwas zu sagen, auch für unsere Beziehung untereinander. In einer gewissen Weise haben die Beziehungen in der Gemeinde etwas zu tun mit Bundesbeziehungen. Deshalb ist Gemeinde das Alles-oder-Nichts-Ding. Entweder-oder. Und dieses Verständnis von Gemeinde ist sehr abhanden gekommen. Und das müssen wir wieder hervorbringen, in uns selber wieder aufwecken, wiederherstellen. Und ich glaube, der Herr ist dabei, das zu tun. Und ich glaube, dass ihr eine Gemeinde sein sollt, wo der Herr das als ein Beispiel setzt. Das ist eben nicht nur eine nette Versammlung von Menschen, wo ich nach eigenem Gutdünken mal hingehe oder nicht, sondern wir sind miteinander in einem Bund verbunden auf ewig. Und das ist alles oder nichts, Tod oder Leben. Und wir haben einen Bündnispartner, der niemals, niemals da raustritt, der niemals sagen wird, ach, hier ist übrigens meine Austrittsklausel, die ist auf Seite 614 ganz unten, klein gedruckt, aber hier steht's, ich gehe jetzt hier raus. Das wird unser Gott niemals tun. Und das gibt uns Sicherheit, dass es gut geht und dass wir ankommen werden am Ziel. Also da ist dieser Bund, der geschlossen wird, da werden Tiere geopfert, da fließt Blut. Ich brauche hier irgendwie noch ein Pult. Wir haben nicht die Zeit. Darum muss ich ja ein paar Sachen weglassen. Ja, da möchte ich noch Schriftstellen dazu lesen, dass ihr seht, das ist nicht nur irgendwie Erfindung, das steht also so im Wort. Römer 5, Vers 9. Da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben errettet werden. Und dann sagt Jesus das auch, Matthäus 26, Vers 28, dies ist mein Bund des Blutes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut des Bundes. Und die Bibel spricht auch davon, dass eine Ehe ein Bund ist. Und Malachi kreidet Gott das seinem Volk an, ihr habt die Frauen eures Bundes verlassen. Deshalb ist eben die Ehe auch nicht nur eine Partnerschaft, sondern ein Bund. Und das ist so viel tiefer, so viel, das kommt nicht von dieser Welt. Ein Bund kommt nicht von dieser Welt. Das ist etwas Übernatürliches und hat deshalb übernatürlichen Bestand und Stärke und Festigkeit. Also wir sind nun Nachkommen Abrahams, wir sind seine Kinder im Glauben. Und genauso, deshalb gibt es da auch diese interessante Begegnung, dass Abraham Melchisedek begegnet und dass dieser König von Salem kommt mit Brot und Wein Abraham entgegen. Und das bewegt mich jedes Mal, weil da mitten im Alten Testament eine Aktion läuft, die irgendwie schon komplett in dem Bereich von Gnade und Errettung und also ich glaube, dass das Jesus war, der Abraham begegnet ist, weil er da mit Brot und Wein kommt und die Bezeichnung König des Friedens kann nur auf einen zutreffen. Und Abraham also schon zu dieser Zeit, wo Jesus noch nicht mal geopfert war, total aus Glauben gerechtfertigt war. Und ich glaube, dass das Gott so gefallen hat und deshalb waren die Verheißungen so gewaltig. Ich mache aus dir ein zahlreiches Volk, das gar niemand mehr zählen kann. Und wir dürfen dazugehören. Das hat echt eine Bedeutung für uns heute. Und Gemeinde ist letzten Endes die praktische Form und das Ausleben dieses Bundesschlusses, weil wir alle diesen Bund haben mit Jesus und das verbindet uns auch untereinander auf einer besonderen Weise, die weit über landläufige, gesellschaftliche Verbindungen hinausgeht. Also ich habe mir hier einen Merksatz aufgeschrieben, der ewige Bund mit Abraham und seinen Nachkommen. Und der neue Bund in Christus ist die Grundlage für die Beziehungen in der Gemeinde. Hebräer 9, Vers 20, da steht, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Also das brauchen wir, dieses Fundament, diese Grundlage. Und wenn wir uns jetzt verschiedene Passagen anschauen der Apostelgeschichte, dass wir die mit dem Hintergrund anschauen, das sind Leute, die hatten total erfasst, dass sie jetzt durch das Blut von Jesus in einem Bund sind mit ihm. Und auf dieser Grundlage haben sie gelebt. Und deshalb konnten sie im ganz praktischen, alltäglichen Leben so leben, wie sie gelebt haben. Und das sind wunderbare Beschreibungen in der Apostelgeschichte. Und das ist möglich durch den übernatürlichen Bund in Jesus. Diese Art Gemeinschaft, die Apostelgeschichte beschreibt, ist nicht zu schaffen mit menschlicher Anstrengung oder wenn wir uns regelmäßig vornehmen, wir wollen uns ja alle mal ganz lieb haben und wir müssen doch irgendwie. Das ist so nicht zu schaffen. Das geht auf der Grundlage des Bundes. Und auch dieses Verständnis, das kann man noch viel weiter auslegen. Man kann da tagelang darüber lehren, dieses Verständnis im Bund. Alles, was ich habe und bin, gehört jetzt dem anderen und umgekehrt. Dieser Tausch am Kreuz, dass Jesus 100% in diesen Bund eingetreten ist Und dass es geschrieben steht, aller Fluch auf uns lag jetzt auf ihn. Alle Strafe, die uns hätte treffen müssen, lag auf ihn. Und aller Segen, den er hat, hat er uns gegeben. Das ist so gewaltig. Und da wird er niemals davon abweichen, das niemals zurückziehen. Ja, und diese Passage hatten wir auch gestern schon. Petrus hat gepredigt und es drang den Hörern durchs Herz und sie sprachen, was sollen wir tun? Das ist immer eine sehr sinnvolle Frage. Und dann sagt er, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen. Und das hatte zu dieser Zeit, glaube ich, einen echt hohen Preis, weil ja die Kreuzigung Jesu noch nicht so lange vorbei war wie jetzt für uns heute. Und da gab es ja einen Moment, wo das ganze Volk geschrien hat, wie ein Mann kreuzige ihn. Und sie wollten unbedingt, dass Barnabas freigelassen wird, damit Jesus ans Kreuz kommt. Und das war die Stimmung in der Gesellschaft. Da war Einheit, dieser Jesus gehört ans Kreuz. Und dann sich auf diesen Namen taufen zu lassen, bedeutete, du warst aus der Gesellschaft draußen und du warst auch aus der Synagoge draußen. Wir sehen es in Evangelien, dass auch manche Schriftgelehrten und Pharisäer geglaubt haben, aber sie haben das Stillschweigen bewahrt, um nicht aus den Synagogen ausgeschlossen zu werden. Also sie ließen sich taufen und sind in diesen Bundesschluss eingetreten mit Jesus. Und dann kommt diese bekannte Stelle, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und in der Lehre der Apostel verharren meint, in dem ganzen Umfang, in dem ganzen Charakter und dem Wesen der Lehre nachfolgen. Das können wir nicht nur darauf reduzieren, sie hörten immer mal eine Predigt der Apostel. In der Lehre verharren meint, ihr Leben war ausgerichtet an dem Wort, was verkündigt war. Und zwar 100%. Das ist die Ausgangsposition oder die Voraussetzung dafür, dass all das dann auch geschehen konnte, was wir dann später lesen. Und es gibt in der Apostelgeschichte einen systematischen Anstieg an Offenbarung, an Zeichen, an Wundern und an Kraft. Aber hier, ganz am Anfang, steht es geschrieben, dass sie darin verharrten, dass sie die Lehre aufnahmen, verinnerlichten und ihr Leben daran ausrichteten. Also lasst uns das nicht so sehen, sie hörten halt die Lehre. In der Lehre verharren meint, das umzusetzen, danach zu leben. Das meint, alle Bereiche des Lebens richten sich nach dem aus, was das geschriebene Wort sagt oder was in dem Moment hier die Apostel verkündigten. Und ein Ergebnis daraus, dieses in der Lehre leben, daran ausgerichtet sein, in Gemeinschaft sein, das Brot brechen, wo dieser Bundesschluss immer wieder neu zum Ausdruck kommt. Und wo wir auch, wenn wir heute Abend mal feiern, dann hat es was damit zu tun, dass der Bundesschluss uns wieder neu bewusst wird und unsere Beziehungen auch untereinander gereinigt und gestärkt werden. Dann ist das Resultat, Vers 43, es kam über jede Seele Furcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also es sind so einfache Worte und so schön. So schön. Wenn wir hier lesen, dass sie ihre Güter verkauften und die Habe verteilten an die, die bedürftig waren, dann können wir sehen, dass also ihre Umkehr und Nachfolge zu Jesus hin ihr gesamtes Leben eingenommen hat. Weil, wenn wir im materiellen Bereich so weit gehen, dass wir sagen, ich habe noch ein Grundstück, das verkaufe ich und der Erlös kommt denen in der Gemeinde zugute, die arm sind, die bedürftig sind. Ich denke, daran können wir etwas ablesen, dass die ersten Christen verstanden hatten, Jesus hat alles für mich getan, wirklich alles. Und deshalb tue ich jetzt auch alles für meine Brüder und Schwestern. Das Leben füreinander geben. Und das kommt sehr deutlich zum Ausdruck, wenn es dann am Ende um unseren Besitz geht. Bis dorthin ging das bei den ersten Jüngern Jesu, bei den Nachfolgern. Bis hinein in den Bereich von Geld und von Grundstücke, von Besitz, von Häusern. Und damit hatte niemand Not in der Gemeinde. Das war ein starkes Zeichen auch für die Ungläubigen, dass da ein Gott unter ihnen ist. Und wir können lesen, dass da große Freude war. Sie nahmen Speise mit Jubel. Da war große Freude. Und sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und dann tat der Herr hinzu, die gerettet werden sollten. Und das ist meine persönliche Meinung, das ist der Schlüssel für Gemeindewachstum. Gemeindewachstum findet statt, wenn die Gemeinde das tut, was hier beschrieben ist. Und dann tut der Herr hinzu. Und ich bin überzeugt, dass Gott das Land absucht, auf und ab, und sucht, wo kann ich Menschen dazu tun. Ich glaube, dass Gott Orte sucht, wo er Menschen dazu tun kann. Und deshalb, wenn wir wollen, dass die Gemeinde wächst, dann müssen wir hier einen Ort bauen, der dieser Beschreibung entspricht. Und dann wird Gott sagen, oh, hier, ja, das ist der Ort, da kann ich endlich hinzutun. Weil es gibt einfach einige Orte, wo nach dem Wort betrachtet Gott kein Interesse haben kann, Menschen dazu zu tun. Also das ist so sein Grundplan von Gemeinde, dass sie bis hin in den materiellen Bereich ihr Leben so hingelegt hatten und so eine Freude hatten in all dem, dass dieser neue Bund kam so zum Ausdruck, so zum Tragen, dass sie bis in diesen Bereich hinein füreinander da waren und ihr Leben teilten. Das bedeutet jetzt nicht, wir haben jetzt noch eine neue Last, wir müssen jetzt noch unser Geld irgendwie teilen, zähneknirschend, um dem zu entsprechen, was das Wort sagt. Sondern das bedeutet, dass unsere Herzen in diese Richtung hin Veränderungen brauchen und dann tun wir das mit großer Freude. Also es geht jetzt nicht darum, wir müssen jetzt auch noch das machen. Und irgendwie schaffen wir das auch noch. Die haben das nicht getan unter Zwang oder weil irgendjemand sie genötigt hätte. Das war aus der Freude heraus und aus der Offenbarung heraus. Wir sind in einem Bund mit dem Herrn. Und deshalb sind wir auch in einem Bund untereinander. Und sind zusammengestellt von Gott. Und das ist ein Ding auf Leben und Tod. Das ist alles oder nichts. Und diese Gemeinde ließ der Herr täglich wachsen. Er fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und das sehe ich an mehreren Stellen in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde sich Freude am Herrn, vom Geist geleitet war, die Not gestillt hat in der Gemeinde und dass das zur Folge hatte, dass Gott dazu tat. Ich kann in der Apostelgeschichte nichts davon lesen, dass sie in Stadtzentren gegangen sind und dort irgendwie Cafés oder Kleiderstuben eröffnet hätten. Ich kann sehen, dass ihre Sozialarbeit war innerhalb der Gemeinde und das war gekoppelt daran, Jesus zu erkennen. Und das war so ein Ort von Freude und von Frieden und Gegenwart Gottes, dass es Gott gefallen hat, Menschen dazu zu tun. Und wir lesen das in den späteren Kapiteln, dass die Begriffe immer größer werden. Später steht dann Scharen von Männern und Frauen. Und noch später steht, als dann die Apostel sich verantworten müssen vor der Obrigkeit, ihr, die ihr den ganzen Erdkreis aufgewiegelt habt. Also da könnt ihr eine Entwicklung sehen. Steht wörtlich geschrieben, ihr, die ihr den ganzen Erdkreis aufgewiegelt habt. Und das ist die Schlagkraft, die vorgesehen ist von Gott für uns. Deshalb lasst uns hier diesen Wohnort haben für den Herrn. Ich lese nochmal diese Passage aus der NGÜ, weil manchmal sind uns so bekannte Bibelpassagen schwer zugänglich, weil wir die Formulierungen so kennen. Und ich finde diese Übersetzung hier an der Stelle sehr treffend. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Also hier ist es gut ausgedrückt, es prägte das Leben der Christen. Na, sie verharrten in der Lehre. Es prägte das Leben. Das meint nicht vor dem Fernseher sitzen und Joyce Meyer hören. Das meint das Leben prägen lassen. Ihr Zusammenhalten gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist der Plan. Und das will ich sehen. Nichts anderes. In überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Und dann hat es nicht so lange gedauert, da geschah etwas, was die Freude doch sehr hätte trüben sollen. Das finden wir dann Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 18. Ich lese das auch mal aus der NGÜ. Also Petrus und Johannes müssen aufgrund dessen, was da geschah, vor den Hohen Rat. Das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Weil das war der Affront, sie hatten ja gerade diesen Jesus gekreuzigt. Sie, die religiösen Fachleute, waren sich sicher, dieser Mann ist ein Irrlehrer, ein Verführer, der gehört ans Kreuz. Und deshalb war ihnen das ein Dorn, eine Provokation, dass jetzt Leute auftreten, die in seinem Namen predigen oder etwas tun. Und sie sagten mit allem Nachdruck, ihr werdet nicht mehr über Jesus sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer auftreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen, denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Da ging auch diese Heilung von dem Lahmen voraus. Das ist ein Vorbild für uns, dass Petrus und Johannes erwiderten, es ist unmöglich, dass wir darüber schweigen, von dem, was wir gesehen und gehört haben. Also hier sehen wir der erste Angriff des Feindes, die erste Attacke auf die führenden Leute mit Einschüchterung. Sie waren immerhin eine Nacht in Gewahrsam, sie mussten vor dem Hohen Rat sich verantworten. Und wenn hier steht, sie drohten ihnen mit Konsequenzen, dann war das ja nicht mal 50 Euro Ordnungsgeld oder 20 gemeinnützige Stunden im Park Laubfegen. Damals waren da Konsequenzen bis hin zu Prügelstrafen und Gefängnis. Und sie sagen, wir können nicht schweigen, es ist absolut unmöglich. Das ist die Reaktion der Apostel. Voller Mut und Kühnheit, egal was es kostet, wir werden davon nicht schweigen. Und auch wenn das hier nicht so geschrieben steht, sie hatten die Entschlossenheit, wenn ihnen diese Entscheidung hier ihr Leben gekostet hätte, sie hätten sie trotzdem genauso getroffen. Und dann möchte ich uns zeigen, wie reagiert die Gemeinde auf diesen ersten Frontalangriff auf das, was Gott dort gebaut hatte, ganz neu. Die Gemeinde war ganz jung. Und dann müssen die Leiter vor dem Hohen Rat und dann gibt es erstmal dort Kraft ihrer ganzen Autoritäten Dämpfer. Was tut die Gemeinde dann? Das ist ab Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Also sie hatten nicht die Idee, also wir sind die Leiter Und wir haben ja hier mit einer geistlichen Dimension zu tun, das kann das Fußvolk alles gar nicht verstehen. Und wir müssen uns jetzt erstmal zurückziehen und nochmal drüber beten, wie wir jetzt weitermachen. Und wir müssen klug sein, erstmal abwägen. Und wenn wir dann unter uns in der Leiterrunde das rausgefunden haben, dann darf die gemeine Christenheit erfahren, wie wir das jetzt machen. Hier steht so eine starke Anbindung apostolischer Dienst Gemeinde. Sobald sie auf freien Fuß waren, erster Weg in die Gemeinde. Und berichteten, was war da los? Und die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass alle große Angst bekamen und weinten. Nein, sondern, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Und das ist das Muster. Da kommt irgendwoher eine Einschüchterung, ein Versuch des Feindes, Dinge lahmzulegen. Und es zielt immer ab auf den Namen Jesus. Warum? Weil wir durch Jesus einen Bund haben. Weil Jesus unser Bündnispartner ist. Wenn wir aus dem Bund Jesus rauskriegen für uns, dann verliert das ganze Kraft. Und deshalb war das nicht mehr in dem Namen Jesus. Ich denke, die hätten weiter über Gott reden können. Das haben die Pharisäer auch. Aber nicht über Jesus. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, dass religiöse Predigten der Name Jesus nicht vorkommt. Sie wandten sich einmütig und gemeinsam an Gott. Das ist das, was die Gemeinde tut. Das ist die Art, wie die Gemeinde Macht ausübt. Sie wendet sich einmütig an Gott. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Hier sehen wir die Reaktion auf Einschüchterung. Wenn der Feind irgendwas tut, was uns kurz zittern lässt, was groß erscheint, was schwierig erscheint, brutal, ist das Erste, wir besinnen uns wieder drauf, wer ist Gott? Und das haben sie getan. Du bist der Herr im Himmel, über dem Meer und über dem ganzen Universum. Als Erstes muss wieder klargestellt werden, wer ist der Herr? Sie haben nicht zuerst gebetet, Herr, beschütze uns jetzt vor den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das Erste, was sie taten, war, wer ist der Herr, wie groß ist er? Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen, was bringt es den Völkern nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ist irgendwie aktuell, ne? Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das begeistert mich total. Da kommt diese Einschüchterung, die Leiter werden da eingesperrt, müssen sich verantworten, kriegen gedroht, ernsthafte Konsequenzen. Sie kommen in die Gemeinde und die Gemeinde reagiert, erhebt den Herrn und sagt, und jetzt noch mehr. Das ist es. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Oder in der Elberfelder steht, mit Freimütigkeit. Also da hat die Städte das zweite Mal gebetet und ich denke nicht, dass die Leute alle bis dahin noch keinen Heiligen Geist empfangen hatten, aber es war eine neue Ausgießung des Geistes und das war wie so ein Bonus vom Herrn aufgrund ihrer Haltung und Treue und wir werden diesen Bund niemals verraten, niemals. Dieser Bund des Schlusses ist ewig. Und die Reaktion kann nur sein, wir verkünden noch mehr und mit noch mehr Freimut unseren Herrn Jesus. Und dann die Folge, die Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen und alle waren ein Herz und eine Seele. Und das liest sich dann schon fast wie ein Märchen. Also wir sind da noch weit davon entfernt, aber wenn das Wort das zusagt, dann glaube ich, dass das möglich ist. Das ist möglich. Ein Herz und eine Seele. Und dann kommt wieder der Bezug bis in das praktische Leben hinein. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Also dieses, die Habe miteinander teilen, ist die Umsetzung und auch das Bild und die Bestätigung dafür. Sie teilten wirklich ihr Leben miteinander. Und das ist Gemeinde. Und das müssen wir noch hunderte Male hören, diese Botschaft. Weil wir so geprägt sind von diesem christlichen Abendlands Inkognito Kirchenbesuch-Ding. Da geht man mal hin, tankt ein bisschen was vielleicht und geht wieder. Aber Gemeinde ist ein Verbundensein in einem Bund, ist an einem Leib sein. Und der kleine Finger hat nie die Idee, dass er mit dem restlichen Leib nichts zu tun hat. Und wenn er das tatsächlich durchzieht und sich davon trennt, dann wird er in kurzer Zeit verfault da liegen. Der kleine Finger, meine ich jetzt. Dann kommt, was wieder darauf aufbaut, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Also exakt das, was verboten war, vollmächtig und kraftvoll. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Das ist doch genial. Es gab niemand unter ihnen, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Also damit sowas möglich ist, ist natürlich die Voraussetzung auch über solche Sachen totale Offenheit. Und gerade Geld ist so eine Sache in der Gemeinde. Und die waren so offen, also um denen zuteilen zu können, die es nötig haben, muss man also die Einkommensverhältnisse kennen. Sonst ist das sehr schwierig zu machen. Und da sehen wir, da gibt es noch ein paar Stationen zu lernen für uns heute. Dann kommt die Geschichte von dem Josef, der Levit von Zypern, der Geld brachte, was er für ein Grundstück erhalten hat, und brachte das den Aposteln. Ein Herz und eine Seele, sie hielten fest zusammen, sie teilten alles miteinander und das Ergebnis war Einheit, Vers 33. Und das war die, ja, wie soll man das sagen, im westlichen Sprachgebrauch ist es Cape Canaveral, wo die Raumschiffe starten. Für uns Ossis ist es die Baikonur-Magistrale. Nee, wie hieß das? Baikonur-Weltbahnhof, ne? Also wie man es auch immer nennen will, die Gemeinde ist so dieser Weltraumbahnhof, von wo aus das Ganze dann startet, auch hinaus und durch bestimmte Dienste. Aber die Apostel konnten das tun mit so einer Gemeinde. Das bedingt einander. Deshalb ist jeder Einzelne in einer Gemeinde von allergrößter Bedeutung. Dann Kapitel 5. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Da wünschte ich mir, dass da mehr davon aufgeschrieben wäre. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Und aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern geplagt zu den Aposteln. Und alle wurden geheilt. Dann haben wir Kapitel 12, der Feind nachlegt. Wir haben einen Feind. Wenn wir Gemeinde bauen, haben wir einen Feind. Wenn wir eine Kirche bauen, im Sinne von anonyme Leute kommen mal zum Gottesdienst zusammen, haben wir nicht unbedingt einen Feind. Aber wenn wir Gemeinde bauen, dann haben wir einen Feind. Und das können wir hier sehen. Kapitel 12, Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Und Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Hier sind wir also in die Liga eingetreten, dass sogar Menschen aus der Gemeinde hingerichtet wurden, getötet. Und als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, weil die Juden ja immer noch voller Zorn waren, dass jetzt gerade in dem Namen Jesus gepredigt wird, den sie ans Kreuz gebracht hatten, da setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Also Herodes hat diese Situation nutzen wollen, sein eigenes Ansehen und seine Macht auszubauen. Er war ein Werkzeug des Teufels gegen die Gemeinde und es ging so weit, dass Jakobus hingerichtet wurde. Wenn das nicht Einschüchterung ist, stellen wir uns vor, einer aus unseren Reihen, den wir kennen, mit dem wir noch gestern geredet haben, wird eingesperrt und hingerichtet. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Die Gemeinde war zusammen und betete. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt, und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Also, dass Petrus da geschlafen hat, finde ich schon irgendwie faszinierend. Einer deiner Brüder ist hingerichtet worden und du sitzt in einem Gefängnis mit Ketten an 2 Wächter angekettet. Also ich würde da kein Auge zutun. Und der Engel muss Petrus, hey, hallo, das ist doch Sicherheit im Herrn, oder? Muss den weg. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Und der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, was das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision oder einen Traum. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich, also bis dahin hat er noch gedacht, er träumt das alles. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes in seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Denn dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Sein erster Weg in die Gemeinde. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer denn vor dem Haus stand. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde schon gut zugeschlossen hatte, weil es war schon einer hingerichtet worden und der nächste war schon im Gefängnis. Und es war klar, am nächsten Tag wird auch der hingerichtet. Also ich denke, die waren schon unter Druck, unter Spannung. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor der Tür. Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es doch ein Engel sein. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Also diese Passage finde ich sehr ermutigend, weil die Gemeinde war ein Herz und eine Seele und die war einmütig im Gebet zusammen. Und wenn man hier genau hinschaut, haben sie nicht wirklich geglaubt, was sie beten. Weil sonst hätten sie, ah ja, Petrus, gut, wir haben schon auf dich gewartet. Aber die geht an die Tür und macht wieder zu. Vielleicht hatten die so ein kleines Guckling. Und sagt, da draußen steht der Petrus, und die sagen, du bist von Sinn, das kann dann wenn nur Engel sein. Also es kann unmöglich Petrus sein, obwohl ich denke, sie haben die ganze Zeit gebetet, dass er freikommt. Und das finde ich so tröstlich, dass Gott ihre Gebete beantwortet, an die sie selber gar nicht so sehr geglaubt haben. Weil sonst hätten sie doch Ganz normal, ja, Petrus, gut, dass du kommst. Wir haben schon gewartet, dass du jetzt kommst. Aber überhaupt nicht. Also da musst du noch mehrmals klopfen, dass sie überhaupt reinlassen. Und das, also mir geht es so, das habe ich selber mehrmals erlebt, dass man Dinge betet und erschrickt, wenn die geschehen. Und denen ging es auch so. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Ja, die Einheit in der Gemeinde. Also Gemeinde ist möglich durch diesen Bund und das Blut des neuen Bundes mit Jesus. Und wir sind in diesem Bund mit unserem Herrn. Und das Blut, was geflossen ist, sagt das Wort ganz klar, hat ein für alle Mal Sühne erworben für uns alle. Und das bringt uns auch untereinander in eine übernatürliche Qualität von Beziehungen. Das ist das, was der Herr gerne will. Erster Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Seine Aufforderung von Paulus, denselben Sinn, dieselbe Meinung zusammengefügt. Und das auch ein Stück Wiederholung vom gestrigen Tag. Die Voraussetzung für diese Einheit, für dieses Zusammengefügtsein miteinander, dieses eines Sinnes sein können, die Voraussetzung dafür ist dieses Kapitel Philipper 2. Diese Gesinnung Christi. Und der Frank hat ja gestern drüber gesprochen, miteinander Gemeinschaft haben, tiefes Mitgefühl, herzliches Erbarmen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Und dann sagt die NGÜ, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz haben. Die Elberfelder spricht von Eigennutz oder eitler Ruhmsucht. Und dann Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war. Also die Gesinnung Christi, dass das mehr und mehr unsere Gesinnung wird oder unsere Haltung, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir in solche Beziehungen hineinwachsen, wo wir wirklich ein Herz und eine Seele sein können. Und wo das auch keine besondere Anstrengung bedeutet, irgendwie übereinzukommen, weil es einfach übernatürlich ist. Dann möchte ich uns noch ein paar Verse lesen aus Römer 12. Ab 9, da steht, die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse und haltet fest am Glauben, am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumisch. Faulheit zersetzt unser geistliches Leben. Wir dürfen nicht verwechseln, dank Martin Luther haben wir Offenbarung, dass wir errettet sind aus Gnade und dass niemand für seine Rettung irgendwas leisten kann und niemand kann für seine Errettung arbeiten. Niemand kann Gott irgendeine Gegenleistung dafür geben. Niemand. Wir sind rein errettet aus Gnade und wir nehmen an, dass Jesus alles für uns getan hat. Das bedeutet nun nicht, dass alle Dinge von alleine geschehen in unserer Nachfolge. Die Bibel spricht über Fleiß und hier steht im Fleiß nicht säumisch. Wir müssen fleißig sein in unserer Nachfolge, fleißig sein, uns geistlich zu ernähren, zu schauen, mit was fülle ich mich, mit was umgebe ich mich. Und wenn ich merke, an Stellen wäre ich unsicher oder mein Glauben kriegt da irgendwie Risse, fleißig zu sein, dass das nicht geschieht. Faulheit ist gefährlich, Faulheit hat eine geistliche Dimension. Brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Mit anderen Worten, dass die Diener Gottes Versorgung haben aus der Gemeinde. nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Hier haben wir wieder dieses Gleichgesinntsein. Dass wir hinlegen, genau wie Jesus alles hingelegt hat. Die Haltung Christi wird ja dann im Philipperstück später erklärt. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er hat alles aufgegeben und alles hingelegt. Und so legen wir unsere Meinung hin, unser Recht auf beleidigt sein, unsere, das habe ich aber, das sehe ich aber so und das ist aber meine Überzeugung, das legen wir alles hin in der Gemeinde. Legen wir alles hin, wir verleugnen uns selbst, damit das, was Jesus über das Ding denkt, kommen kann. Und damit stimmen wir dann überein. Das ist wirklich das absolute Gegenteil von dem, was unsere Gesellschaft lehrt. Und das muss uns klar sein, das ist 100% entgegengesetzt. In unserem gesamten Bildungssystem, der ganze Geist, der Weh in unserem Land ist, du musst was aus dir machen, du musst individualistisch auf dich selber achten, dich selber bilden, du musst sehen, wie du durchkommst, wo du bleibst. Und als Individualist deinen Lebensweg beschreiten, beschließen und dazu brauchst du niemand anders. Das ist Geist dieser Welt. Im Reich Gottes ist das total anders. Dieser Bund, Jesus hat sein Leben gegeben und ja, aus Reaktion geben wir ihm unser Leben. Bis dahin, dass wir in der Taufe gestorben sind. Die Taufe ist unser Begräbnis gewesen. Deshalb ist dieser Bund ein Bund. Er hat sein Leben gegeben für uns und wir sind mit ihm begraben in der Taufe. Auch wir sind für ihn gestorben, unser Eigenleben, unser Ich. Ich will, ich habe Recht, hier lasse ich mir nicht am Zeug fliegen, hier sehe ich das aber so. Das legen wir alles hin. Dann steht noch Römer 15, Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung gebe euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander Christus Jesus gemäß. Oder nochmal 1. Petrus 3, Vers 8. Dass ihr seht, das ist auch nicht nur eine Schriftstelle, die das sagt. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Also der Weg in diese Beziehung hinein ist, dass die Gesinnung Christi in uns wächst. Und so wie Jesus es nicht festgehalten hat, Gott gleich zu sein, er ist gekommen als ein Mensch, hat hinter sich gelassen, über Raum und Zeit zu sein. Jesus hat sich einzwängen lassen, nur noch an einem Ort zur selben Zeit sein zu können. Von menschlichen Eltern erzogen zu werden. Und sich ablehnen zu lassen und verspotten zu lassen und nicht verstanden zu werden. Und nachdem viele ihm nachfolgten, weil sie Zeichen und Wunder sahen, weil so viele Kranke geheilt wurden, weil so eine Freude ausgegossen war. Und als Jesus ein paar ernstere Dinge angesprochen hat, in Scharen sind sie gegangen. Die Gesinnung Christi erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und es ist ein Gebot aus dem Wort, dass wir diese Gesinnung haben sollen. Und diese Gesinnung hatte die erste Gemeinde. Deshalb ist diese Beschreibung so stark, dass sie einmütig zusammen waren. Und sie trafen sich. Und da steht ja jeden Tag im Tempel und in den Häusern. Und da sie ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein konnten, denke ich, dass nicht jeder jeden Tag zu jedem Treffen war. Aber sie waren regelmäßig zusammen. Und das war das starke Zeugnis für all die Leute, die das sahen. Dieses Miteinander gehen und auch diese Unerschrockenheit, trotz der Einschüchterung, die Lader werden eingesperrt und dann später wird sogar jemand hingerichtet. Und als Herodes gesehen hat, das finden alle cool, wollte er das gleich nochmal machen. Ja, das ist möglich. Und das Kapitel ist in der NGÜ überschrieben, Selbstlosigkeit als Voraussetzung für Einheit in der Gemeinde. Wenn die Elberfelder hier sagt, nichts aus Eigennutz, dann ist damit gemeint, dieses auch Dinge in der Gemeinde tun, weil man sein eigenes Ziel verfolgt oder seinen eigenen Zweck. Aber wir tun Dinge in der Gemeinde füreinander, für Jesus und für den anderen. Wir tun nicht Dinge, um für uns selbst etwas zu haben. Deshalb spricht das Neue Testament auch von Habsucht. Und Habsucht bezieht sich nicht nur darauf, da hat jemand einen A6 gekauft und ich verlor einen alten Polo und jetzt kommt in mir Habsucht auf, auch den A6 besitzen zu müssen. Es geht auch um Habsucht in diesem Gebiet, Anerkennung haben zu wollen oder von anderen Geschwistern Dinge zu ziehen, Dinge zu haben. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Und das ist der Plan vom Herrn. Das ist meine feste Überzeugung. Und dafür leben wir und arbeiten wir auch in Zwickau, dass diese Art Gemeinde hervorkommt. Und das ist noch ein langer Weg. Aber der Herr ist der Herr. Und deshalb weiß ich, am Ende wird es so sein. Und wir brauchen diese wilde Entschlossenheit. Wir brauchen das zu bejahen. Wir wollen dorthin wachsen als Gemeinde. Und da ist es nicht von Bedeutung, ob es da andere Gemeinden auch gibt in der Nähe oder wie die das machen oder was die machen. Für uns hier ist von Bedeutung, das ist eine Apostelgeschichte geschrieben, das waren Menschen aus Fleisch und Blut wie wir heute. Und wenn das damals möglich war, ist das auch heute möglich. Und das ist der Plan, den Jesus verfolgt. Dass die Gemeinde ein Wohnort ist für ihn und dass die Herzen untereinander so verbunden sind, wie das wir hier gesehen haben. Okay, jetzt komme ich zu dem Kapitel, was ich glaube, was Gott mir gegeben hat beim Vorbereiten. Ihr werdet, denke ich, verstehen, warum ich das vorher sagen musste alles. Also wir haben diesen Bund mit Jesus, einen ewigen neuen Bund. Und die Qualität ist viel besser als der mit Mose. Jesus, unser hoher Priester. Es ist so stark. Ich will uns ein paar Verse lesen. Ich sage mal bewusst nicht, wo die stehen, dass er nicht selber liest, sondern dass er da einfach hört. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Der Hintergrund dieser Aussage vom Herrn, dass er sagt, habe ich nicht Jakob geliebt und Esau gehasst, ist die Tatsache, dass Esau für ein Linsengericht oder Erbsengericht oder was es auch immer war, diese ewige Zukunft und den Plan von Gott und das Erstgeburtsrecht verkauft hat. Das schnelle, kurze, zeitliche Glück, das schnelle Genießen, das schnelle Stillen von Bedürfnissen jetzt dem vorgezogen hat, was der ewige Plan von Gott war. Und das bringt Gott dazu, ihn zu hassen. Das ist der Hintergrund dieser Aussage. Dann lese ich mal ein bisschen weiter hinten weiter. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich der Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharin. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wird er da euretwegen das Angesicht erheben, spricht der Herr. Das geht jetzt noch ein Stück so weiter und ich will es aber hierbei bewenden lassen. weil es absolut nicht irgendwie mein Plan ist, jetzt irgendwie Verdammnis auszuschütten über euch. Aber ich glaube, was diese Verse uns sagen, ist, Gott kreidet das hier an, das ist Malachi 1, dass sie ihm Opfer gebracht haben, Tiere, die blind waren und lahm waren. Und die Haltung hatten, das ist doch bloßes Opfer. Und deshalb habe ich das gebracht, dass wir in dem Bund sind und dass das ganz klar Gottes Plan ist, dass wir jetzt nicht denken, jetzt haben wir alles vergeigt und jetzt macht er alles und jetzt ist auch, jetzt ist ganz schlimm. Nein, ist es nicht. Aber etwas, was dem Herrn missfällt, ist, wenn wir diese Haltung haben in der Gemeinde heute, wir sind nur die Gemeinde, ob ich da später komme oder nicht. Und dass wir manchmal Gemeinde in der Kategorie haben bei uns, die ist weit unter Arbeit, weit unter anderen Verpflichtungen. Wenn wir in der Gemeinde was versprechen zu tun, hatte ich keine Zeit, tut mir leid, bin ich nicht dazu gekommen. Dinge, die wir uns unserem Chef nie erlauben würden, erlauben wir uns in der Gemeinde. Dinge, die wir uns in anderen Bereichen nie erlauben würden, in der Gemeinde kein Problem. Und ich glaube, das ist die Aussage hinter dem, ihr bringt auf meinen Altar Blindes und Lahmes und fragt noch, warum bist denn du verärgert? Und das ist natürlich der Hintergrund, dass Gott vorgeschrieben hatte, nur das ohne Fehler, das Lamm ohne Makel darf geopfert werden. Die Tiere mussten untersucht werden von den Priestern und nur das makellose Tier wurde geopfert. Und Gott ist in dem Ganzen so lieb und großzügig schon damals, dass er sagt, wer das Geld nicht hat für ein Lamm oder ein anderes Tier, der kann zwei Turteltauben opfern. Weil die wesentlich weniger gekostet hatten, gerade für die, die keine eigenen Tiere hatten, mussten ja die Opfertiere kaufen. Daraus können wir zum Beispiel auch sehen, dass Josef und Maria extrem arm waren, weil sie kommen zum Tempel mit zwei Turteltauben. Und wer noch nicht mal das Geld hat, da reichte eine Taube. Also es ging Gott bei dem ganzen Opfer nie darum, uns auszusaugen. Aber Gott sagt hier, ihr bringt Blindes und Lahmes und ihr habt die Einstellung, das ist doch bloß der Altar. Es kommt dann nochmal weiter hinten. Vers 14 steht dann, verflucht sei, wer betrügt, da gibt es in seiner Herde ein männliches Tier und er gelobt es, schlachtet aber dann doch für den Herrn ein verdorbenes. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Oder Vers 13, ihr sagt, welche Mühsal, und ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und Kranke, so bringt er die Opfergabe, soll ich Gefallen haben an dem, was von eurer Hand kommt, spricht der Herr. Und auch dieser Einwand vorhin, wo Gott sagt, ihr könnt da mal eurem Statthalter ein blindes Tier oder ein Lahmes bringen. Mal sehen, ob der sich freut. Das ist für mich so ein Bezug zu uns tägliche Leben. Von daher, Gemeinde ist also ein Leib, der besteht aus Leuten, die einen Bund haben mit Jesus. Und dieser Bund hat Jesus das Leben gekostet. Also das ist der Wert, von dem wir sprechen. Es hat Gott alles gekostet. Uns zu erkaufen und uns das ewige Leben zu geben. Und nun ist es der Plan, dass durch die Gemeinde den Mächten und Gewalten die Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Das ist der Plan. Und das ist der Plan mit euch. Kein Zweifel. Aber ich glaube, dass irgendwie hier in diesen Versen eine Aufforderung steckt. Ich kann nicht in Bezug auf Gemeinde da so rangehen wie, ich habe hier eine Menge Tiere. Ach, na gut, dass ja hinten das lange Verkrüppelte, was eh nicht mal mitkommt, das können wir opfern. Das ist dann für die Gemeinde. Also da meine ich, dass ihr überdenkt, wie wichtig sind wir Versammlungen? Wie bereite ich mich da vor? Und spätestens dort, im Bild gesprochen, wenn mein Hamster wichtiger ist als das Gemeindetreffen, spätestens dort bist du hier angekommen. Und das schockiert mich manchmal. Ja, was alles vor all dem kommt, vor dem miteinander in Beziehung zu sein, auch vor dem anderen zu helfen. Und wir dürfen uns dort nicht beeindrucken lassen vom Geist dieser Welt, was der uns einredet, was alles wichtig ist und Priorität hat. Das ist nahezu alles falsch. Und das möchte ich einfach als Mahnung sprechen. Und dieses Kapitel gab mir der Herr, wo ich gebetet habe, Herr, was willst du sagen, was ist dran? Und ich dachte, na, vielen Dank. Da bin ich ja wieder mal der ermutigende Segensprediger. Große Klasse. Es ist außer Frage der Plan vom Herrn, euch zusammenzuschmieden zu einer Einheit, zu einer Gemeinde, die steht wie ein Fels in der Brandung. Wo wir übernachtet haben, ist im Sommer so ein Bild von dem Leuchtturm, wo diese Flutwelle so dahinter. Und der Turm wackelt da nicht ein Millimeter und so soll die Gemeinde stehen. Genau so. Das ist der Plan von Gott. Aber das kommt nicht in dieser Haltung, wie Gott das hier seinem Volk ankreidet in Malachi. Das ist ein bloßes Opfer. Das ist doch nicht so schlimm. Wir haben doch die Norm grob erfüllt. Wir haben doch geopfert, genau wie du es wolltest. Haben wir doch gemacht. Warum regst du dich auf? Das ist so ihre Haltung, die hier durchkommt. Deshalb schaut das neu an. Gemeinde ist etwas ganz, ganz Kostbares. Gemeinde ist nicht beliebig. Es ist nicht ein Ort, wo man sagt, ach, also da finde ich es ganz gut, da gehe ich mal eine Zeit hin. Aber jetzt hat mich mal jemand angesprochen, Beispiel von uns, dass mein Kind irgendwie vielleicht doch mal fachliche Hilfe bräuchte, weil es sich im Kinderdienst doch unterirdisch benimmt. Und das war überhaupt nicht vom Herrn. Und also da haben wir gleich die Flüche gesprochen, die da über dem Kind ausgesprochen wurden. Und also in die Gemeinschaft gehen wir nicht mehr. Also da ist jemand gekommen und hat mein Kind sowas, also in die Gemeinschaft gehe ich nicht mehr. Gemeinde ist auf Leben und Tod. Und in eine Gemeinde hineinzukommen, ist das Tor, dass Jesus sein Opfer gebracht hat und wir von Neuem geboren werden. Und dass diesen Preis hatte für uns, dass der Herr seinen Sohn hergegeben hat. Das war der Preis für Gemeinde. Und das ist der Eintritt in Gemeinde. Und aus einer Gemeinde herauszugehen, vom Wort her, ist, dass der Herr uns irgendwo hinsendet, woanders ihm zu dienen. Das ist der einzige Grund, der mir einfällt. Oder er beruft uns ab in den Himmel. Und da bitte ich euch, das für euch selber so zu registrieren. Ja, diese Art der Haltung, das blinde Tier reicht. Gott will Opfer, wir geben ihm Opfer. Wie bin ich in Versammlungen? Bin ich da gedanklich dabei? Bin ich in der Anbetung dabei? Habe ich das überhaupt auf dem Schirm? Ich bin hier auch eine der Säulen und ich fülle meinen Platz aus. Ich bin ein wichtiger Baustein. Wenn man den rauszieht, dann ist ein Loch in der Mauer. Wo ist mein Herz in dem Ganzen? So eine Aussage, Vers 12, der Tisch des Herrn, also ihr seid es, die ihn entweihen, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden und die Gabe für ihn, seine Speise, kann verächtlich behandelt werden. Und ihr sagt, siehe, welche Mühsal, und ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei und so weiter. Ihr sagt, welche Mühsal. Das höre ich manchmal auch bei uns, oh, sollen wir jetzt noch machen? Das ist doch gar nicht mehr zu schaffen alles. Den ersten Nachfolgern Jesu, wie wir das in Apostelgeschichte sehen, war das nicht zu viel oder zuwider, oder für die war das keine Last. Es steht immer im Zusammenhang mit Beschreibung, da war Jubel, da war große Freude. Mit Jubel nahmen sie Speise. Und das will der Herr tun. Und sollte sowas an Haltungen da sein, wenn du das merkst oder dich da was anspricht jetzt, bitte ich euch, dass ihr davon umkehrt. Dass ihr nicht diese Haltung habt, hier zu dieser Gemeinde. Das ist doch bloß die Gemeinde. Und da haben wir, glaube ich, Hausaufgaben. Auch bei uns zu Hause. Und das hat so ganz kleine oder harmlose Facetten. Irgendwas ist besprochen, der und da bringt das und das mit, kommt, hat es vergessen. Hat derjenige, der sich darauf verlassen hat, ein Problem. Oder wir kommen zu spät. Die vorne, die ziehen schon los, die legen schon los, die sind dafür da. Also in Gemeinde sein ist ein Aktivposten, ist ein Alles-oder-Nichts-Ding. Biblische Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde hat nichts mit dem landläufigen Ding zu tun. Ich lebe mein Leben nach meinem Gutdünken, nach meinen Kriterien, nach dem, wie ich die Dinge sehe. Und ab und an gönne ich mir mal hier oder da eine Versammlung. Das hat nichts mit neutestamentlicher Gemeinde zu tun. Sie waren schon dann aufgrund der Verfolgung zusammengeschweißt. Und wir sollten das gelernt haben, bevor die Verfolgung kommt. Und wir können jetzt deutlich sehen, glaube ich, dass sie nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Und auch wenn ich jetzt mich nicht danach sehne oder mich auf die Zeit freue, glaube ich doch, wenn Verfolgung kommt, dass das große Gnade ausgießen der Gemeinde, die wir wirklich brauchen. Der Herr wird das belohnen, wenn wir treu zu ihm stehen und dafür echte Nachteile erleiden. Der Herr wird das belohnen. Und eine Belohnung ist, wie ich das sehe in der Apostelgeschichte, diese große Freude. Sie hatten große Freude in all dem. Ja, also das Kapitel ist Malachi 1, wo Gott das sagt. Und das sind so geistliche Bilder. Und das möchte ich euch einfach bitten, dass ihr vom Heiligen Geist her selber betet und empfangt, was heißt es konkret für mich? Also auch diese Aussage von Gott, ich habe Jakob geliebt und Esau gehasst. Gott hat nicht von Anfang an Esau gehasst, aber als Esau das Ding losgelassen hat, die ganze Huld und der ganze Segen, die ganze Zukunft, die Gott für ihn vorhatte, für ein Essen im Bach runterzulassen, das ist eine derartige Geringschätzung und Verachtung für das, was Gott für ihn hatte, dass Gott sagt, ich habe Esau gehasst. Ja, und dann haben wir das Bild im 1. Korinther von dem Leib und den Gliedern, was uns auch ganz praktisch zeigt, wie homogen die Glieder miteinander verbunden sind im Leib und voneinander abhängen. Und dann steht, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Frank hat gestern das Beispiel gebracht von einer Nagelbettentzündung. Das kann so furchtbar wehtun, dass du schachmatt gesetzt bist, obwohl 1% deines Leibes in Mitleidenschaft gezogen ist. Und wenn ein Glied freut, freuen sich alle mit. Also ich bitte euch, nicht das aufzufassen, als jetzt haben wir wieder eine draufgekriegt und wieder alles falsch gemacht. Also lassen wir es lieber ganz. Bitte versteht das nicht so, dass ihr hier seid, das ist vom Herrn und Gott verfolgt damit einen Plan. Und ich habe ernsthaft den Herrn gefragt, ist das echt das Kapitel, worum es hier geht? Wirklich? Ja. Es ist schon arg spät, aber vielleicht können wir noch ein paar Minuten, wenn das jemand von uns möchte, darauf reagieren und Gott etwas sagen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns von Herzen lieb hast. Und ich danke dir für diesen Bund, den du geschlossen hast mit uns. Und ich danke dir für dein heiliges Blut, was besser redet als das Blut Abels und was für immer bezahlt hat. Und dass dein Wort uns das sagt, dass du unser hoher Priester bist, dass du für uns beim Vater eintrittst, für uns ins Allerheiligste gegangen bist im Himmel. Danke dafür, Jesus. Danke für diese überwältigende Liebe zu jedem von uns, dass du uns zu dir ziehst, dass du uns bei dir haben willst. Und ich danke dir für diese herrliche Qualität von Beziehung, die du haben willst in der Gemeinde. Du hast da wirklich einen exzellenten, herrlichen, wunderbaren Plan, dass die Gemeinde unter Verfolgung voller Jubel war und sich freuen konnte. Ich danke dir, Jesus, dass das aufgeschrieben ist, dass sie sich nicht einschüchtern ließen, nicht mal damit, dass sie jemand umbrachten aus ihrer Gemeinde. Das ist so groß, Herr, aber das war nicht ihre Stärke, sondern weil du in ihrer Mitte wohntest. Und weil sie in Einmütigkeit und eines Sinnes waren. Und Heiliger Geist, das wollen wir dir erlauben, dass du in uns operierst und wirkst, wo wir noch andere Haltungen haben. Haltungen, die einfach dem Feind Türen öffnen, die, ja, auf denen Zerstörung folgt und Entzweiungen, was dem Feind möglich ist, anzudocken an Haltungen, die ihm entsprechen und seinem Herz, seinem Wesen. Herr Jesus, bitte vergib uns das, wo wir ja hier unsere Gemeinde so ein bisschen gesehen haben. Ach ja, ist ja nur Gemeinde. Ich habe erstmal das und das und das ist erstmal wichtig und wenn das vorbei ist, dann habe ich vielleicht Zeit. Das bete ich, dass du uns das vergibst, Herr, wo wir blinde oder lahme Tiere geopfert haben. Ja, Jesus, du siehst, dass es da unser Fleisch aufschreit und sich da aufbegehrt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns an den Stellen erschütterst, wo das unabdingbar ist. Dass du uns da einen Weg eröffnest, anders zu leben. Und Jesus, diese Stelle, wo du das sagst, bring das mal deinem Statthalter. Vielleicht freut der sich darüber. Wo wir zum Teil Haltung haben gegenüber Geschwistern oder gegenüber der Gemeinde, die wir uns nicht mal unserem Chef gegenüber erlauben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du die Worte, die von dir waren, dass du das weiterarbeiten lässt in uns. Dass du hier dir diesen Ort baust zu einer Gemeinde, durch die du den Mächten und Gewalten deine Weisheit offenbar machst. Dass du diesen Ort baust zu einem Ort, wo Jubel ist und Schlichtheit der Herzen und eines Sinnes, ein Herz und eine Seele sein. Jesus, ich bin in deinem Namen, die alle Versuche des Feindes, uns da unter eine Verdammnis zu bringen, die so eine Ausweglosigkeit erzeugt. Ich binde das im Namen Jesu. Wir weisen das von uns. Herr, wir sind sicher, dass du uns liebst und mit liebenden Augen auf uns schaust. Und Herr, wir wollen das einfach in Kauf nehmen, dass du deinen Finger auf Dinge legst, wo es mal zwickt, wo es mal wehtut. Aber widerstehen im Namen Jesu, jedem Versuch des Feindes da irgendwie Verdammnis mit beizumischen. Dem widerstehe ich im Namen Jesu. Du hast uns erlöst, Jesus, und wir haben einen wunderbaren Bund mit dir und du mit uns. Du bist unser Bundesgott und du wirst niemals von deinen Versprechen abweichen. Du wirst niemals uns verlassen, Jesus. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns mehr und mehr den Blick dafür öffnest, was du noch vorhast. Dass wir das Gute sehen können. Dass wir das Gute an Gemeinde sehen können. Dass wir das sehen können, wie du dir einen Ort baust, wo deine Ehre wohnt, deine Macht, deine Gegenwart, deine Freude. Und dass wir darauf Geschmack bekommen, dass du unsere Sehnsucht danach vermehrst und ansteigen lässt. Jesus, du bist unser König. Amen.